Willkommen bei Stadt, Werk, Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören.
Heute mit Birgit Krämer. Mein Thema diesmal ist der Wert des Wassers und wie man einen Wasserbehälter baut. Bestes Trinkwasser jederzeit, das ist doch klar. In unserem Alltag kein Thema. Hahn auf und das Wasser läuft. Der Zugang zum lebenswichtigen Wasser ist ein Menschenrecht und in vielen Regionen der Erde alles andere als selbstverständlich. Daran erinnert der Weltwassertag der UN am 22. März. Auch wenn wir hierzulande diesen Komfort kaum mehr wahrnehmen, es steckt großer Aufwand darin, bis das Wasser seinen Weg zu uns findet. In Tübingen modernisieren die Stadtwerke das Wassernetz und machen es fit für die Zukunft. Ein Großprojekt. Und darum tauche ich heute in die Welt der Rohre und Hochbehälter ein und lasse mir von Ingenieurin Romy erklären, was da gerade alles passiert. So ein Bauprojekt kommt nur alle Jubeljahre mal vor. Ein neuer Wasserbehälter entsteht zurzeit im Süden Tübingens für 2 Millionen Liter Trinkwasser. Im Waldstück Keppele bei Derendingen haben die Stadtwerke Ende 2024 mit den Arbeiten begonnen. Roden, Grube ausbaggern, sichern, betonieren, Wände hochziehen. Und jetzt, im Frühjahr 2026, steht der Rohbau da. Herrin über die Baustelle ist Ingenieurin Romy Schimpf. Sie plant bei uns Gas- und Wassernetze, weiß alles über das Projekt und berichtet mir, dass alles sehr gut und nach Plan läuft. Aktuell wird das Dach abgedichtet und alles gedämmt. Dann kommen die Wasserleitungen, der Strom- und Glasfaseranschluss dran und außen herum wird verfüllt, damit die Anlage unter der Erde verschwindet. Danach geht's an den Innenausbau. Die 2 Behälterkammern bekommen eine spezielle Beschichtung. Böden werden gefliest, die ganze Mess- und Regeltechnik eingerichtet. Ein Etappenziel konnte Romy schon hinter sich lassen. Die Dichtigkeitsprüfung. Die war aufwendig. Denn weil der Anschluss ans Netz ja noch fehlt, mussten wir das Wasser oberirdisch hochpumpen. Es ging alles gut, jetzt bin ich erleichtert, sagt sie. Gleich als sie 2020 frisch von der Uni zu den Stadtwerken kam, übernahm sie dieses Projekt, an dem schon eine ganze Weile geplant worden war. In Konstanz hat sie Bauingenieurwesen studiert, mit den Schwerpunkten Wasser- und Verkehrswesen. In ihrem Arbeitsalltag geht es meistens um den Netzbau. Für den Hochbehälter musste sie sich erstmal neu einarbeiten. Planen und ein Projekt in die Spur bringen, das liegt mir, findet Romy. Die aufwendige Genehmigungsphase hat sie längst hinter sich. Mit Forstbehörde und Baurechtsamt alle Zuständigkeiten zu klären, auch was das Naturschutzrecht angeht, war eine Geduldsprobe. 2 Ingenieurbüros begleiten den Bau. Die Zusammenarbeit mit den beteiligten Firmen läuft super. Es macht Spaß, das alles zu koordinieren und zu sehen, wie es vorangeht, erzählt sie. Einmal pro Woche ist Romy selbst auf der Waldbaustelle zu finden. Lasst uns jetzt mal einen Schritt zurücktreten und kurz besprechen, wie das überhaupt funktioniert mit dem Trinkwasser. Also, unser Tübinger Wasser ist eine Mischung von Grundwasser, das wir im Neckartal fördern, und Bodenseewasser. Im Mischbehälter auf dem Sand werden beide Wässer im Verhältnis 1:3 gemischt. Das Mischwasser wird von dort in weitere Hochbehälter gepumpt und fließt dann mit Hilfe der Schwerkraft abwärts in die Tübinger Kernstadt und in die meisten Stadtteile. Eine Karte zur Tübinger Wasserversorgung und übrigens viele Bilder zum Beitrag könnt ihr auf der Blogseite sehen. Rund 580 Kilometer Leitungen bringen das Trinkwasser frisch und kühl in die Haushalte. Täglich fließen über 12 Millionen Liter durch unser Wassernetz. Um diese abstrakte Zahl mal zu veranschaulichen, das ist 4-mal so viel, wie das Sportbecken im Freibad fasst. Zurück zu unserem Großprojekt. Warum brauchen wir überhaupt einen neuen Wasserbehälter? Um die Versorgung der Stadtentwicklung anzupassen, um das Netz zu stabilisieren und leistungsstärker zu machen, so fasst es Romy zusammen. Denn Tübingen wächst und verändert sich. Besonders südlich des Neckars, französisches Viertel, Güterbahnhof-Areal, Hechinger Eck. Der Weg des Wassers zu den neuen Abnehmern ist weit. Daher wird der neue Behälter im Süden platziert, um das Wasser auf kurzem Weg in die Südstadt nach Weilheim, Kilchberg und Kressbach zu verteilen. Das Keppele liegt 387 Meter hoch. Aus hydrostatischer Sicht optimal, denn das entspricht genau der Höhe der Behälter Sand und Österberg. Als Gegenspieler dieser beiden soll der neue Behälter dienen. So gleichen sich die Wasserstände aus und sorgen für eine gleichmäßige Verteilung im Netz. Das Prinzip der kommunizierenden Röhren, das kannten schon die Römer. Und ich fühle mich da in meine Schulzeit zurückversetzt, erinnere mich an den uralten Physiksaal mit aufsteigenden Bankreihen und einen Lehrer, dem selten ein Versuch auf Anhieb glückte. Doch wie gelangt das Wasser zum neuen Behälter? Eine 7 Kilometer lange Transportleitung soll es vom Mischbehälter auf dem Sand hierher führen. Sie war der Grund für so manche Baustelle der letzten Jahre. Sicher habt ihr das mitbekommen. Schon seit 10 Jahren buddeln sich die Stadtwerke abschnittsweise durch die Stadt von Nord nach Süd. Von der Lustnauer Adlerkreuzung über Wilhelmstraße, Kelternstraße, unter der B27 und den Bahngleisen durch bis nach Derendingen. Das Ziel ist fast erreicht, bis auf die letzten Meter. Auch das Teilstück durch die marode Alleenbrücke steht noch aus. Hier muss die vorhandene Leitung erstmal noch herhalten. 2027 soll der Behälter Käppele am Netz sein und dann für viele Generationen seine Dienste tun. So lange Zeiträume kommen in meiner Arbeitsroutine nicht vor. Beim Trinkwasser planen wir sehr langfristig, erklärt mir Romy, für 100 Jahre sichere Versorgung. Wasserleitungen bleiben oft 60 bis 80 Jahre lang im Boden. Sie werden Stück für Stück modernisiert. Auch unsere wichtigsten Hochbehälter wurden in den letzten Jahren saniert. Der Behälter Käppele ist also Teil eines Langzeitprojekts und ein Meilenstein. Ist es nicht furchtbar schwierig, den Wasserverbrauch langfristig einzuschätzen? Das frage ich mich. Denn heute benötigen wir erheblich weniger Wasser als noch in den 70er Jahren und das für viel mehr Menschen. Damals rechnete man mit einer weiter steigenden Kurve und lag falsch, denn die Haushaltsgeräte und WC-Spülungen wurden sehr viel sparsamer. Der Tübinger Jahresverbrauch liegt heute bei etwa 4,5 Millionen Kubikmetern. Vor 50 Jahren waren es gut 2 Millionen mehr. Die Leitungen sind dieselben geblieben. Würden nicht viel dünnere reichen? Nein, erklärt mir die Fachfrau, denn es gibt noch andere Faktoren zu beachten. Zum Beispiel die Spitzen im Tagesverlauf. Wenn morgens alle duschen, will jeder einen guten Wasserdruck haben. Oder die höhere Auslastung im Sommer. Da müssen wir genügend Kapazität bereitstellen. Der Klimawandel wirkt sich aus mit mehr heißen Tagen und längeren Trockenperioden. Extreme Wetterereignisse werden häufiger. Da muss die Infrastruktur mithalten. Die Wasserversorgung beschäftigt bei uns viele Kolleginnen und Kollegen. Da sind diejenigen, die Netz und Anlagen planen, wie Ingenieurin Romy. Andere halten Pumpwerke und Wasserbehälter instand und nehmen Wasserproben für permanente Analysen. Wieder andere sind fürs Rohrnetz zuständig, das überwacht, in Schuss gehalten und bei Schäden repariert werden muss. Die Leitwarte in der SWT-Zentrale hat alles im Blick, steuert die Pumpen und füllt die Behälter. Und rund um die Uhr ist ein Team in Bereitschaft für Notfälle. Beim Ausbaggern am Käppele stieß man übrigens auf alte Mauern, denn schon vor fast 100 Jahren gab es dort einen kleinen Behälter. In den 1920er Jahren herrschte Wassernot in Tübingen. Der Aubrunnen lieferte viel zu wenig. Damals erschloss man weitere Brunnen, errichtete zusätzliche Hochbehälter für einen besseren Wasserdruck. Doch der reichte kaum aus bis nach Derendingen mit seinen Fabriken. So bekam der Ort 1928 einen eigenen Behälter, 10-mal kleiner aber als unser neuer. Trotzdem genügten die eigenen Ressourcen für Tübingen bald nicht mehr. Immer wieder wurde das Wasser knapp. Abhilfe schuf 1958 der Anschluss an die Bodensee-Wasserversorgung. Zurück zur aktuellen Baustelle. Was ist denn unbedingt zu beachten, wenn man ein so komplexes Projekt plant, Romy? Wichtig ist es, sich früh mit allen Beteiligten abzustimmen. Diverse Abteilungen im Haus, Forst- und Naturschutzbehörde oder beim Leitungsbau mit TÜBUS, Tiefbauamt, Stadtplanung, Verkehrsbehörde. Betroffene Anwohner und Gewerbe muss man einbeziehen, in diesem Fall auch einen Waldkindergarten. Top vorbereitet, kann doch Unvorhergesehenes passieren. Dass wir kurzfristig das Wasser abstellen müssen und leider eine Zahnarztpraxis betroffen ist, erzählt Romy, oder neue Leitungsstücke nachts anschließen müssen, damit eine Metzgerei weiter produzieren kann. Wir versuchen, so schnell und flexibel wie möglich zu sein und den Anwohnern entgegenzukommen. Und bei jeder Baustelle freut sich Romy, wenn Wasser und Verkehr wieder laufen und sich niemand beklagt. Am Ende wird man von der ganzen Arbeit fast nichts mehr sehen. Die Leitungen verschwinden unterm Asphalt und der Behälter Käppele im Hügel. Er wird zum Großteil mit Erde bedeckt und begrünt. Dazu nehmen wir den Erdaushub der Baustelle selbst, den wir in Bühl zwischengelagert haben, erklärt Romy. Kurze Wege schonen die Umwelt. Den Eingriff in die Natur müssen die Stadtwerke ausgleichen, den Rand des Baufeldes wieder aufforsten, Nistkästen für Waldkreuze und Fledermausquartiere einrichten und am Neckar neue Bäume pflanzen. Mich interessiert noch, ob Romy als junge Frau im Technikumfeld überhaupt immer ernst genommen wird. Ein Akzeptanzproblem hat sie tatsächlich noch nie gehabt. Man muss offen und ehrlich auf die Leute zugehen. Die merken schon, ob man Ahnung hat und gut zusammenarbeiten will. Romy mag es sehr, auf der Baustelle zu sein, mit den Leuten zu sprechen, zu sehen, was geht. Dazu wird sie noch reichlich Gelegenheit haben. Mir geht es wie meinen Kollegen. Im Winter, wenn wir viel Zeit am Schreibtisch verbringen, drückt das richtig die Stimmung, sagt sie. Alle freuen sich drauf, wenn es draußen wieder losgeht. Selbst wenn sie privat unterwegs oder im Urlaub ist, guckt sie gern in jede Baugrube rein, um zu schauen, was da gemacht wird. Die Stadtwerke investieren beträchtliche Summen ins Wassernetz. Zudem wird das Bauen immer teurer, Zinsen und Personalkosten steigen. All das müssen wir mit den Erlösen der Verbraucherinnen und Verbraucher decken, auch wenn weniger Wasser verteilt wird. Deshalb ist in Tübingen der Wasserpreis, vor allem der Grundpreis, zuletzt leicht gestiegen. Wisst ihr denn, was ein Liter Trinkwasser frisch aus dem Hahn kostet? Nur 0,2 Cent. Da kann Mineralwasser aus dem Supermarkt schwer mithalten. Selbst für die günstigsten zahlt ihr etwa 20 Cent pro Liter, das Hundertfache. Bei mir daheim haben wir uns das Flaschenkaufen und Schleppen längst abgewöhnt. Wer lieber Mineralwasser mag, soll das ruhig trinken, kann aber darauf achten, dass es wenigstens aus der Region kommt. Doch ich kann nur den Kopf schütteln über den Trend, Trinkwasser als Luxusgut zu vermarkten, mit nach oben offener Preisskala. Da wird selbst das Schmelzen des ewigen Eises zum Geschäft. Gletscherwasser aus Island oder Grönland ist für 7 Euro zu bestellen. Manche Gourmets schätzen Wolkenwasser aus der karibischen Inselwelt für 99 Euro die Flasche. Es gibt Edelmarken in kristallbesetzten Flaschen oder Designer-Editionen für mehrere hundert Dollar. Und doch ist das alles nur H2O. Geschmolzene Gletscher und kondensierte Wolken um die halbe Welt transportiert in Schwerölschiffen oder Flugzeugen? Wie dekadent ist das denn? Und ist das moralisch okay? In vielen Regionen der Erde ist Wasser ja tatsächlich ein Luxus. Laut dem aktuellen UN-Weltwasserbericht haben rund 2 Milliarden Menschen keinen sicheren Zugang dazu. An das Menschenrecht auf Wasser erinnert der Weltwassertag am 22. März. 2026 steht er unter dem Motto Water and Gender. Denn beim Wasser zeigt sich Geschlechterungleichheit deutlich. Der Mangel an Wasser, an sanitären Einrichtungen und Hygiene trifft Mädchen und Frauen besonders hart. In vielen Gesellschaften sind sie es, die Wasser holen, oft über weite Strecken. Das ist kräftezehrend und auch gefährlich. Wasser und sanitäre Versorgung erhöhen die Sicherheit und die Chancen für Mädchen und Frauen. Und Wasserprojekte sind bis zu 7-mal effizienter, wenn Frauen involviert sind. Dagegen leben wir in Tübingen in der Komfortzone. Wir haben hervorragendes Trinkwasser und hohe Standards, auf die man auch EU-weit vertrauen kann. Und es freut mich, dass wir bei den Stadtwerken einige junge Frauen haben, die sich um Versorgungstechnik kümmern. Wie Ingenieurin Romy Schimpf. Was sie jeden Tag motiviert? Unsere lebenswichtige Aufgabe.
Das war Stadtwerk Fluss, der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.